Stressig wurde, man irgendwie alle antreiben muss, um aus dem Haus zu kommen. So war es auch heute. Ich wurde auf dem Hinweg geblitzt, weil ich die Geschwindigkeit leicht überschritten habe, um bei euch zu sein pünktlich. Waren aber, glaube ich, nur 10 km/h zu schnell. Es sollte sich hoffentlich dann in Grenzen halten. Nichtsdestotrotz wollen wir zusammen Gottesdienst feiern, auf Gottes Wort auch hören. Und wir haben jetzt diese Themenreihe, 10 Persönlichkeiten, 10 Themen, 10 Inspirationen, wo wir uns mittendrin befinden. Und die letzten Wochen ja schon viel gehört haben und ich möchte einfach dran anknüpfen. Wir haben gehört vom Tobias Köhler, der gesprochen hat über das Boot, in dem wir sitzen und auf das Wasser raussteigen, Schritte im Glauben gehen. Wir haben vom Fabi gehört vor 2 Wochen, wer ist eigentlich unser Nächster? Und auch von Martin haben wir gehört, prägen und prägen lassen war das Thema, das ist mir auch im Kopf geblieben. Und ich möchte das so ein bisschen an das Thema von Martin anknüpfen, prägen und prägen lassen. Und mein Thema heute Morgen heißt, ich habe es mal auf Englisch formuliert, einfach weil es so ein bisschen cooler klingt, Leaving a Lasting Legacy Together as a Church. Also ein bleibendes Erbe hinterlassen, gemeinsam als Gemeinde. Zunächst mal auch für uns persönlich, Vermächtnis hinterlassen, aber eben auch als Gemeinde. Und ich möchte zu Anfang noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben gerade gesungen, dass wir ja dich anbeten möchten und dass wir deine Größe bestaunen. Und ich möchte einfach danken, dass es heute Morgen nicht um uns geht, sondern dass wir eigentlich kommen, um deine Größe anzugucken. Und wir wollen uns auf dich ausrichten, wollen uns darauf ausrichten, was du tust in der Menschheitsgeschichte, was du in unserem Leben persönlich tust und was du auch in der Gemeinde tun willst und wo wir mittendrin stehen. Und ich bitte dich einfach jetzt, dass du die Worte segnest und dass du zu uns sprichst. Amen. So, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diesen Time 100 Index, diese Most Influential People, dieses Time Magazine kürt da jedes Jahr die 100 einflussreichsten Leute, also nach bestimmten Kriterien. Da sind verschiedene Kategorien dabei: Leute aus dem Bereich Sport, Leute aus dem Bereich Kultur, Schauspieler, Leute aus Regierungen etc. Und die Kriterien, die da gewählt werden, wie man solche Leute wählt, die sind ganz interessant. Meistens sind es Kriterien in dem Sinne, steht jemand sowieso schon in der Öffentlichkeit, wie hier diese Taylor Swift oder der Dwayne Johnson. Aber auch, was haben die Personen in der Gesellschaft, was leisten die für einen Beitrag? Ganz interessant ist auch das Kriterium, welche Personen haben die Macht, gewisse Geschicke der Menschheit zu beeinflussen? Ich denke nur an Präsidenten etc. Dann habe ich ein bisschen weitergesucht und dann bin ich noch auf was anderes gestoßen. Und zwar gibt es einen Index, das müsst ihr jetzt nicht lesen können. Ich wollte euch nur mal diesen Auszug hier aufzeigen, und zwar sind es die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, wie das zustande kommt. Klar, hat ein amerikanischer Historiker, Mathematiker und Astronom hat diese Liste aufgestellt, hat darüber ein Buch geschrieben im Jahr 1978 und der hieß Michael Hart, hat auch jüdische Wurzeln. Fragt euch wahrscheinlich, auf welchem Platz ihr seid. Ich habe jetzt hier nur die Plätze 1 bis 50 mitgebracht, deswegen kann ich es euch jetzt nicht sagen heute Morgen, aber wir können nachher gerne mal nachgucken. Aber interessant ist, Jesus kommt hier auf Platz 3, immerhin als, so wie der Schreiber hier oder wie der, ja, dieser Hart sagt, als Stifter des Christentums. Mohammed ist auf Platz 1. Begründung war, der hat nicht nur religiös Leute beeinflusst, sondern er hat eben auch weltlichen Erfolg gehabt mit seinen Kriegen, die er geführt hat und gewonnen hat. Und ganz interessant finde ich diesen Isaac Newton, der hier auf Platz 2 ist, der also mit seinen Theorien der Infinitesimalrechnung in der klassischen Mechanik die Welt vermutlich tatsächlich verändert hat. Aber auch so Leute wie der Tsai Lun, weiß ich, ob ihr den kanntet, Erfinder des Papiers, auf Platz 7, auf Platz 8 Johannes Gutenberg, Erfinder des Buchdrucks, Albert Einstein auf der 10. Übrigens, wisst ihr, wer auf Platz 6 ist? Der Paulus. Der bedeutendste Missionar des Christentums, auch interessant. Auf Platz 15 Mose und so weiter. Aber auch Leute, die ich gar nicht kannte. Zum Beispiel na, Martin Luther, ja genau, aber den kennt man ja. Nein, Ludwig von Beethoven, ich glaube, der hat auch in irgendeiner Band mitgespielt. Und ein Joe Dalton, wer liest Lucky Luke von euch? Einer der Verbrecher. Nee, ich glaube, es heißt, warte mal, es heißt John Dalton, sorry. der hat irgendwas anderes gemacht. Aber interessante Leute, ist auch jemand dabei, der zum Beispiel das Thema Anästhesie und die Narkose erfunden hat und damit die Medizingeschichte geprägt hat. Wenn ihr mal Zeit habt, googelt das mal. Es ist echt hochinteressant, auch wie eben diese Kriterien, wie man die, welche Kriterien das sind und was die Leute in der Geschichte verändert haben. Und dann bin ich auf einen sehr, sehr interessanten Vers gestoßen in der Bibel, in dem es heißt, und er ging hin, ohne vermisst zu werden. Also er ist nicht irgendwo hingegangen, sondern er ist gestorben. Die Rede ist von dem König Joram. Im 2. Chronike, Kapitel 21, ist diesem König ein kurzes Kapitel gewidmet. Ich meine, die Könige werden ja hier in diesen Chronikenbüchern sehr ausführlich beschrieben. Und dann gab es gute und es gab schlechte Könige und so. Und der König Joram war ein König, da in einer anderen Übersetzung heißt es, er ging hin und niemand trauerte um ihn. Also hat keine Trauerfeier bekommen. Ich glaube, die Leute waren froh, dass er, ehrlich gesagt, tot war. Und wenn man sich das Kapitel durchliest, was er so getan hat, dann kann man das auch verstehen. Es war kein guter König, er war verheiratet mit einer Tochter des Ahab, hat Götzendienst im großen Stil eingeführt und hat sich furchtbar benommen. Und dann heißt es eben am Ende seines Lebens über ihn, er ging hin und keiner hat ihn vermisst. Ich finde das echt einen krassen Vers. Und ich habe mich dann gefragt, was möchte ich eigentlich am Ende meines Lebens, was die Leute über mich sagen? Was sollen vielleicht mal meine Kinder über mich sagen? Oder vielleicht auch die Leute, meine Arbeitskollegen oder in der Gemeinde, vielleicht die, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und da komme ich zu unserem heutigen Bibeltext. Was ihr da seht, ist quasi so eine Art Auszug aus meinen Notizen, die ich mir eben manchmal mache, wenn ich morgens meine stille Zeit habe. Und da ist mir am 18. Mai, ihr seht das Datum, ist mir ein interessanter Vers aus den Losungen aufgefallen, der mich dann über Wochen und Monate begleitet hat, eigentlich bis heute. Und da steht nämlich im Richter 2, Vers 6 bis 9, als jene Generation zu ihren Vorfahren versammelt worden war, kam nach ihnen eine andere Generation, die weder vom Herrn wusste, noch von dem Werk, das er für Israel getan hatte. Und wenn man ein bisschen weiter nach vorne schaut im Text, von welcher Generation da eigentlich die Rede ist, dann löst sich das Rätsel. Das ist der Text rechts, da steht ab dem Vers 6, Josua entließ das Volk und die Israeliten gingen ein jeder in seinen Erbbesitz, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte, und solange die Ältesten am Leben waren, die Josua überlebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und dann ist Josua eben gestorben. Und dann heißt es eben, als diese ganze Generation gestorben war, dann hat eben die Generation danach Gott vergessen. Und wenn man das so liest, also kommt sofort die Frage, Mensch, wie konnte das eigentlich passieren? Wie kann denn das passieren, dass dieses Wissen von Gott und von den großen Werken, die er getan hat, und ich meine, die haben ja wirklich echt krasse Sachen erlebt, das waren ja keine Kleinigkeiten, die haben den Jordan durchquert, die haben die Stadt Jericho eingenommen und so weiter. Wie kann man das vergessen? Wie kann das sein, dass die Generation danach diese wichtigen Taten Gottes vergisst? Ich finde es echt eine sehr, sehr interessante Frage und mir geht es auch nicht darum, jetzt hier irgendwie die Schuld zu suchen, ob es hier, keine Ahnung, der Josua, die Ältesten verbockt haben. Kommen ganz am Schluss, haben wir vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis, an was es liegen könnte. Aber für mich war das ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Impuls zu sehen, es geht um Einfluss. Und unsere Anwesenheit als geistliche Leiter, ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Familie ist oder da eben, wo du stehst in deiner Aufgabe, hat eine immense Bedeutung. Eine ganz immense Bedeutung. Weil hier steht eben, solange die da waren, der Josua und die Ältesten, hat man offensichtlich Gott gedient und das Volk hat eben mit Gott gelebt. Und als die weg waren, war auf einmal, könnte man schon fast sagen, das war irgendwie der Glaube weg. Ne? Im Prinzip könnte man vielleicht auch sagen, naja, das Christentum ist eigentlich immer eine Generation also vom Aussterben bedroht, wenn man so will. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter in der Bibel graben und ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir, dass gerade in den 5 Büchern Mose sehr, sehr häufig Gott zum Volk Israel sagt, vergiss nicht, was ich euch Gutes getan habe. Hier, 5. Mose 4, Vers 9 bis 14, da steht, aber gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Und dann wird beschrieben, was sie erzählen sollen, nämlich, dass die Israeliten da am Berg waren, am Berg Horeb, vor dem Herrn, ihrem Gott. Ne? Ich meine, ihr erinnert euch, Mose ging hoch, um die 10 Gebote abzuholen sozusagen, ja, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und der ganze Berg war eingehüllt in schwarzen Rauch und es hat geblitzt und gedonnert und die haben die Stimme Gottes gehört. Ich meine, es waren Hammererlebnisse. Wer von euch hat sowas schon mal erlebt? Ja? Echt krass. Und ich meine, eigentlich logisch, das vergisst man doch nicht einfach so. Das vergisst man doch nicht einfach so. Naja, aber wenn eben die nächste Generation kommt und dann vielleicht der Papa seinem Sohn erzählt, hey, ich war damals dabei, dann hängt es natürlich von seiner Erzählung ab, wie sehr der Sohn sich das einprägt und wie sehr die Tochter vielleicht das in die nächste Generation mitnimmt. Und ich habe dann bei mir gedacht, naja, das ist eigentlich, wir haben hier ein riesen Missionsfeld. Die gute Nachricht an die nächste Generation weiterzugeben, ist eigentlich auch Teil des Missionsauftrags. Ein paar weitere Verse, Josua 4 zum Beispiel, hatte ich vorher schon kurz angesprochen. Wenn euch eure Kinder fragen, später fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordans versiegte, als die Bundeslade den Fluss durchquerte. Diese Steine sollen Israel für alle Zukunft daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so im Kopf habt, aber im Prinzip ist die Bundeslade reingelaufen zuerst, das Volk dann später hinterher. Die Bundeslade mit den Priestern ist mitten im Fluss stehen geblieben. Und als das ganze Volk durchgelaufen war, sagte Josua: So, jetzt bleibt mal ein bisschen weiter stehen, dass das Wasser weiter sich staut. Wir wollen noch ein paar Steine holen. 12 Steine, für jeden Stamm einen. Steht in der Bibel, Steine, die ihr gerade noch tragen könnt. Haben sie also große Steine geholt und haben die dann aufgeschichtet zu einem Denkmal. Weil eben die Kinder sich immer wieder daran erinnern sollten, dass sie an dieser Stelle den Jordan durchquert haben. Und im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, hier 5. Mose 31, Vers 12, ist sogar gesagt, ruft das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen, Kinder und die Fremden, die im Volk gelebt haben. Auch eure Kinder, die das Gesetz noch nicht kennen, sollen es hören, damit sie lernen, den Herrn, euren Gott, ernst zu nehmen und ihm zu gehorchen. Eben wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer davon, steht im 5. Buch Mose und im Psalm 78. Und wir könnten noch viele weitere Stellen anführen, da steht, wir kennen das alles seit langen Jahren, weil wir immer wieder davon hörten, wenn unsere Väter es uns erzählten. Auch die kommende Generation soll hören von der Macht des Herrn, von seinen Wundern und Taten. Also eigentlich die ganz klare Aufforderung an uns, dieses Missionsfeld, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen, zu beackern und auch, wie Gott es eben in unsere Verantwortung legt, diese Botschaft an die nächste Generation weiterzugeben. Ich finde es echt eine unglaubliche Aufgabe. Wir haben vorher für die Kinder gebetet, auch nicht ohne Grund, weil die unser Gebet brauchen. Die Mitarbeiter brauchen unser Gebet, wir kommen da nachher nochmal drauf, und die Kinder brauchen unser Gebet. Und das ist, glaube ich, also ich habe mal für mich so gesagt, das ist wie die vertikale Mission. Ja. Die horizontale Mission ist, ich meine, wir haben ja Missionare ausgesandt, was eine super Sache ist und echt toll, dass wir auch so viele draußen haben, die sozusagen hier horizontal an verschiedenen Flecken auf der Erde eben die gute Botschaft von Jesus weitergeben. Und was wir hier machen, die wir hier sitzen mit unseren Kindern, mit den Familien, ist eigentlich diese vertikale Mission, eben von einer an die nächste Generation die gute Botschaft weiterzugeben. Und ich habe mir zwei Punkte überlegt. Der eine Punkt ist, Wie können wir unseren Kindern ein Vermächtnis hinterlassen? Das zielt ein bisschen mehr auf die Familie ab. Aber der zweite Punkt, der betrifft uns dann eigentlich alle, nämlich wie hinterlassen wir als Gemeinde hier ein Vermächtnis und prägen die nächste Generation? Und ich habe da so ein paar Punkte für mich rausgeschrieben, die mir da einfach so, die mir die letzten Monate da wichtig geworden sind. Prägen heißt zuallererst, insbesondere in der Familie, dass wir unsere Überzeugungen leben, dass wir das, was wir vorgeben zu sein als Christen und an Gott zu glauben, auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Klingt erstmal trivial und ich glaube auch, dem würde wahrscheinlich jeder zustimmen, sei ein Vorbild. Ich meine, der Paulus sagt zum Timotheus, mach dich selber zum Vorbild guter Werke. Also lebt einfach deinen Glauben vor. Und insbesondere in der Familie, glaube ich, spielt es eine ganz zentrale Rolle. Ich will ein ganz praktisches Beispiel nennen. Wenn wir mit unseren Kindern, ich meine, einige wissen das von euch wahrscheinlich, wir haben 4 Kinder und wenn man da mit denen am Abendbrottisch sitzt und so und dann von der Arbeit erzählt, ich meine, da kommen dann schon die Gespräche auch so auf Gott und dann fragen die Kinder auch, Mensch, Papa, wir haben irgendwie gelesen oder gehört letzte Mal in der Kinderstunde, dass man Gott den Zehnten geben soll. wie macht ihr das eigentlich? Und dann kommen diese unangenehmen Fragen und man denkt so, scheiße, ja. Genau, wie machen wir das eigentlich? Ganz konkret kann man hier den Kindern ein Vorbild sein und sagen, ja, wir machen das so. Und ja, aber Papa, dann habt ihr ja gar nicht mehr so viel Geld übrig. Ja, das stimmt, ist richtig. Den Kindern ein Vorbild sein heißt, die Überzeugungen wirklich leben und umzusetzen. Und da komme ich auf den zweiten Punkt, das auch den Kindern zu zeigen. Den Einfluss, den wir ausüben, heißt auch, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, es ist, ist eine ziemliche Lüge, wenn man sagt, naja Mensch, ich habe eigentlich keinen Einfluss, ich habe vielleicht nicht mal Kinder oder ich bin eigentlich niemand und es hört eigentlich auch niemand auf mich. Egal wo wir sind, ich glaube, wir haben immer einen Einfluss. Die Leute gucken immer auf uns und im Kontext der Familie, glaube ich sogar, ist es wichtig, dass wir unser Licht, das heißt ja in der Bibel, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern das Licht gehört oben hin, dass man es sieht. Und ich glaube, im Kontext der Familie ist es besonders wichtig. Ich will auch dazu ein konkretes Beispiel erzählen. Ich meine, die letzten Jahre haben ja die Medien immer mehr Einzug gehalten und man kann die Bibel auch auf dem Handy und auf dem iPad lesen und ich bin da auch ein ganz großer Fan davon. Ich arbeite gerne mit dem iPad und habe da meine Bibeln drauf und mache da meine Notizen. Und ich mache das in der Regel so, dass ich eben früher aufstehe. Für mich ist die beste Zeit mit Gott, die habe ich morgens. Jeder ist bei jedem ein bisschen anders. Und insbesondere am Wochenende bin ich dann der Erste, der eben auf ist. Ich sitze auf dem Sofa, habe meinen Kaffee schön gemacht, habe mich schön gedehnt und dann kann es losgehen, dann lese ich eben. Und ich habe die letzten Jahre habe ich das eigentlich immer auf meinem Handy gemacht und auf dem iPad. Und wenn dann die Kids aufstehen, dann sagen die, Papa, kann ich auch das Handy haben, bitte? Dann sage ich, nee, wieso? Ja, ich will ein bisschen zocken. Nee, ist keine Zockzeit jetzt. Ja, aber du hast doch auch das Handy. Ja, das ist was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion kennt. Ja? Ist eine Kleinigkeit, aber ich habe mir angewöhnt, nicht als Show-Effekt, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich weiß, morgen ist die Kinder kommen, wieder die richtige Bibel zu nehmen, dass die Kinder das sehen, dass sie sehen, der Papa macht da nicht, was weiß ich, Instagram und Facebook, sondern, oder was weiß ich, Wikipedia oder so, sondern der liest in der Bibel. Ist vielleicht eine Kleinigkeit, fand ich aber für mich einen unheimlich wichtigen Impuls, zu sehen, den Einfluss, den wir ausüben, den müssen wir auch so ausüben, dass man ihn sieht. Ne? Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Bau eine Beziehung auf. Auch das ist, glaube ich, in der Familie extrem wichtig, weil ohne, ich bin ja, ihr wisst es vielleicht, manche von euch wissen das, ich bin ja bei den Explorern in der Kindergruppe unterwegs und es ist unglaublich wichtig, mit den Kids eine Beziehung aufzubauen. Ein paar der Kids sitzen auch da oben, die sehe ich, ja. Und wir waren zum Beispiel letzten Sonntag, da waren wir, haben wir einen Explorer-Ausflug gemacht, waren im Schwimmbad in Titisee Neustadt, in einem echt coolen Rutschenpark und wir haben den ganzen Tag über eigentlich jetzt nicht irgendwie einen großen geistigen Impuls gehabt, sondern wir waren einfach nur zusammen. Wir haben einfach nur Beziehungen aufgebaut und haben gerutscht, hatten viel Spaß. Aber das ist eine unheimlich wichtige Komponente, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit und natürlich auch in der Familie, dass wir eine Beziehung zu den Kindern aufbauen. Weil, mein, wenn du keine Beziehung hast, auch in anderen Bereichen, dann hast du eigentlich auch nicht wirklich was zu sagen. Und das wird mich zum nächsten Punkt, Zeit investieren. Zeit investieren in die Beziehung mit Kindern, kann man jedem Erziehungsbuch nachlesen, aber ich will es mal ein bisschen praktischer machen. Es gibt ein Buch, das heißt Rising Up Boys von einem Dr. James Dobson. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Der hat in den USA diesen Dienst Focus on Family gegründet, ist bekennender Christ und hat sehr viele gute Impulse für Familien einfach reingebracht, hat gute Bücher geschrieben. Und eins seiner Bücher ist eben, dieses, auf Deutsch gibt es glaube ich noch gar nicht, ist eben, wie erziehe ich Jungs? Und da ich eben drei Jungs habe, war das für mich eine Zeit lang ziemlich wichtig, da mal ein bisschen Tipps mir zu holen. Und der schreibt an einer Stelle, das fand ich hochinteressant, er schreibt aus verschiedenen, also er macht relativ viele Studien und konnte über Studien auch nachweisen, dass zum Beispiel die Vaterfigur extrem wichtig ist für die Jungs, weil es eben im Buch um Jungs geht. Zum Beispiel kann man durchaus feststellen, wenn Väter mit ihren Söhnen viel Zeit zu verbringen, ist in diesen Kreisen die Selbstmordrate viel niedriger. Ganz interessant. In anderen Kreisen, wo der Vater einfach die Zeit mit den Kindern verbringt, ist die viel höher. Hat also interessante Zusammenhänge herausgestellt. Und an einer Stelle schreibt er, an die Väter gerichtet jetzt vor allem, wenn du mehr wie 60 Stunden in der Woche nicht zu Hause bist, also bei der Arbeit inklusive Fahrtweg, dann kannst du deiner Rolle als Vater in der Familie nicht mehr gerecht werden. Es funktioniert zeitlich nicht mehr. Und ich habe erst gedacht, naja, okay, weiß ich jetzt nicht so recht. Aber wenn man das mal rechnet, 60 durch 5 heißt 12 Stunden am Tag. Natürlich mit Hin- und Rückfahrt. Und wenn ich das bei mir mal rechne, ich meine, ich gehe morgens dann vielleicht so um 7 aus dem Haus und komme abends vielleicht um 6, halb 7, manchmal 7 zurück, dann sind es auch 11,5 Stunden, vielleicht fast schon 12 Stunden. Was bleibt dann übrig? Das ist die Zeit von 7 Uhr bis vielleicht 10 Uhr, wenn die Kinder dann ins Bett gehen. Das sind dann noch vielleicht 2, 3 Stunden, vielleicht 3,5 Stunden, wo ich dann am Tag mit den Kindern Zeit habe. Und er sagt, Studien zeigen, dass, und das gilt wahrscheinlich genauso auch für die Mütter, wenn man eben nicht eine bestimmte Anzahl an Stunden zu Hause ist, könnt ihr das mit der Prägung vergessen. Das funktioniert nicht. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass man auch Abendverpflichtungen hat, die berechtigt sind in der Gemeinde, aber vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt in der Weihnachtszeit. Wir haben jedenfalls bei uns, wir haben ständig Weihnachtsfeiern. Ich habe irgendwie allein letzte Woche 3 Weihnachtsfeiern gehabt. Dann muss man auch überlegen, welche Verpflichtung muss ich vielleicht absagen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Zeit investieren. Und dann glaube ich, dass wir diese ganze Prägungsgeschichte, wenn wir ein Vermächtnis hinterlassen wollen, ist es nichts, was wir dem Zufall überlassen sollten. Ich glaube, bin davon überzeugt, dass wir natürlich um Gottes Segen beten und mit Gott rechnen, aber dass unser Teil ist, das zu planen. Wir sollten diese Dinge nicht dem Zufall überlassen. Ich komme da auch nachher nochmal bei der Kinderarbeit drauf. Es ist gut und richtig, das zu planen, sich zu überlegen, vielleicht sogar pro Kind zu überlegen, was haben wir für Ziele dieses Jahr? Was möchte ich meinem Kind beibringen? Was sind die wichtigsten Punkte, die ich möchte, dass er dieses Jahr lernt? Ich glaube, Einfluss hat sehr viel damit zu tun, dass wir planvoll vorgehen, dass wir eine Idee haben. Vielleicht auch unser eigenes Leben überdenken und überlegen, naja, am Ende meines Lebens, ich sagte es vorher schon, was möchte ich, dass die Leute in Erinnerung behalten? Was soll mein Fokus im Leben gewesen sein? Und natürlich Prioritäten setzen. Gerade eben schon angesprochen, also bei den meisten ist ja so ein bisschen das Leben so ein Dreiklang aus drei Themen, nämlich berufliche Verpflichtung für die Männer und für die Frauen, die Familie und das dritte für uns Christen, die Gemeinde, in der wir engagiert sind. Und dieses System in der Balance zu halten, ist extrem schwierig. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, die richtigen Zeiten zu den richtigen Zeitpunkten zu investieren, vielleicht mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite, aber dieses System in der Balance zu halten, alle, die Kinder haben, die wissen, wovon ich rede, der Alltag ist eh schon Chaos genug. Ja. Und ich glaube, Prioritäten setzen, auch hier ist unheimlich wichtig. Ich bin der Überzeugung, wenn Gott uns Kinder anvertraut, das ist wie vielleicht im Gleichnis, wo Jesus den Leuten Gold anvertraut und sagt, hier, oder Zentner anvertraut und sagt, das ist euer Talent, damit geht um, macht was draus. So hat uns Gott Kinder anvertraut in der Erwartung, dass wir, muss man wirklich schwäbisch ausdrücken, das nicht verkacken, dass wir was draus machen, Prioritäten setzen. Und dann glaube ich, das hatten wir jetzt vorher schon gesehen, was ein unheimlich wichtiger Punkt ist, ist Gottes Taten groß machen. Das Volk Israel wurde immer wieder dazu angehalten, zu erzählen, was Gott getan hatte. Und zum Teil waren ja die Generationen noch am Leben, zum Teil war vielleicht die Nachfolgegeneration schon am Start, die dann zumindest die Geschichten vom Uropa oder vom Opa gehört haben. Aber die waren angehalten, das weiterzugeben. Weißt du noch damals, als die 10 Plagen in Ägypten und der Pharao uns dann endlich erziehen lassen? Und als wir damals, hier guck mal, da ist der Steinhaufen, da sind wir durch den Jordan gegangen. Das weiterzugeben und Gottes Taten groß zu machen, aber nicht nur die Geschichten der Bibel von David und Goliath und vielen anderen, die sie auch in der Kinderstunde hören, sondern auch deine persönlichen Geschichten, die du mit Gott erlebt hast. Wo hast du in deinem Leben Dinge erlebt, wo du sagst, Mensch, das war so ein krasses Erlebnis mit Gott, das möchte ich meinen Kindern weitergeben. Das groß zu machen und zu zeigen, wir dienen einem Gott, der eben nicht ein Hampelmann ist, sondern der was in der Weltgeschichte bewegt. Prägen heißt auch, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Es gibt in der Hirnforschung, ich habe da jetzt gestern noch mal einen Artikel gelesen, hochinteressant, hat man jetzt erst neulich entschlüsselt, wie das so funktioniert mit dem Abspeichern der Erinnerungen. Das ist ja immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln. Aber im Prinzip hat man festgestellt, dass mit bestimmten Proteinen, ich bin jetzt kein Arzt und ihr könnt mich dann auch gern korrigieren, Erinnerungen in ganz bestimmten Bereichen des Gehirns abgespeichert werden. Also ich mache ein Beispiel, du bist mit der Jugendgruppe unterwegs, vielleicht auf dem Zeltlager gewesen früher mal und ihr habt abends, keine Ahnung, seid ihr ins Zelt des Mädchen gegangen, habt die mit Wasser irgendwie nass gemacht, also nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte, aber da habt ihr eine Erinnerung und die bleibt euch vielleicht erhalten und das erzählt ihr vielleicht später euren Kindern weiter und könnt dann drüber lachen. Und mit dieser Erinnerung verknüpft ihr aber vielleicht auch den Jugendleiter, der damals 20 Jahre alt war und der dir vielleicht den entscheidenden Satz in deinem Leben mitgegeben hat, der dir gesagt hat, Junge, sortier dein Leben, krieg's auf die Reihe, leb mit Gott. Und dann verknüpft ihr diese Erinnerung, was dann passiert im Gehirn ist nämlich, wenn diese, und da gibt es jetzt Forschung, die man mit Mäusen gemacht hat, wenn diese zwei Ereignisse sehr eng zusammenliegen, dann wird euer Gehirn dieses Erlebnis verknüpfen mit der Aussage. Und das ist genau das, was wir wollen, auch in der Chapel oder auch meine Idee, wenn wir mit den Explorern unterwegs sind. Ich möchte und ich will bewusst Erlebnisse mit geistigen Inhalten verbinden, weil wir uns das besser merken, weil wir zurückgucken und sagen, der Jugendleiter, das war Wahnsinn, der hat mich damals mega geprägt. Und das können wir auch in der Familie tun. Ich bin überzeugt davon, dass gemeinsame Unternehmungen mit Kindern was erleben und das muss nicht teuer sein, man muss dazu nicht zu einem Luxus-Skiurlaub gehen, aber dass das die Kids prägt. Und zum Schluss von diesem ersten Block glaube ich, was einfach wichtig ist, dass wir aussäen. Jeden Tag säen wir aus. Wir sind für das Aussäen verantwortlich in der Kinderstunde, zu Hause, in unserem Umfeld. Und vielleicht hast du auch noch einen anderen Einfluss, wo du vielleicht einen Jugendlichen kennengelernt hast, der dir Fragen stellt. Du hast einen Einfluss da, wo du stehst und du säst aus. Und dann können wir eigentlich nur das, was wir heute Morgen getan haben, für den Regen beten, habe ich es mal genannt. Dafür beten, dass Gott diese Saat, die gesät ist, auch aufgehen lässt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich euch noch ein konkretes Beispiel nennen will. Ich muss mich da jetzt ein bisschen beeilen, sonst läuft mir die Zeit weg. Aber und zwar habe ich mir bei mir zu Hause habe ich im Regal ein Buch gefunden, was da ziemlich lang unbeachtet rumlag. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sieht auch ziemlich oldschool aus. Und da steht oben drüber Lebenserinnerungen von Friedrich. Okay, wer ist Friedrich? Keine Ahnung. Gucken wir mal rein, lesen wir das Ding mal. Und der Friedrich, ihr seht es hier, ich habe da mal so einen Stammbaum aufgezeigt. Der Friedrich, geboren 1873. Seine Eltern waren auch eben Friedrich Senior und die, wie heißt sie, Amalie, glaube ich. Genau, die zwei hatten den Friedrich als Sohn, neben sechs weiteren Kindern, 1873 geboren. Und der Friedrich schreibt hier in seinen Lebenserinnerungen, schreibt er so ein bisschen über seine Kindheit, er schreibt über seine Lehrjahre, er schreibt über seine Verheiratung, er schreibt über sein Familienleben. Und es wird ziemlich schnell klar, der Mann ist ein tiefgläubiger Christ. Und ich möchte euch mal kurz eine Passage vorlesen. So war ich 14 Jahre alt geworden. Die Jahre vergehen schnell, zumal wenn man zur Arbeit herangezogen wird. Denn das Heranholen des Wassers aus dem Brunnen, der nicht nahe war, das Holzhacken waren meine Arbeit. Dann ging es im Winter mit einem Schlitten in den Wald, oft allein oder auch in Begleitung meiner ältesten Schwestern, um Holz zu holen, wozu mein Vater die Erlaubnis vom Förster hatte. So verging die Zeit, aber bekehrt war ich immer noch nicht. In die Versammlung ging ich zwar immer, auch gab es schon im Dorfe eine Sonntagsschule, wo ich manchen Bibelvers auswendig lernte. Eines Abends, spät, als wir Kinder längst schliefen, wurde ich wach. Es war noch Licht bei den Eltern. Da mein fleißiger Vater für 7 Kinder zu sorgen hatte, arbeitete er bis spät nachts. An jenem Abend hörte ich nun, dass mein Vater, der mit der Mutter auf den Knien lag, für uns Kinder betete, dass der Herr uns doch erretten möchte. Das Gebet schnitt mir so ins Herz, dass ich ganz überwältigt wurde. Ich weinte sehr im Bett und wollte mir aber nichts anmerken lassen. Es war mir wie eine Qual, dass ich mich nicht umdrehen durfte. Die Eltern sollten doch nicht merken, dass ich weinte. So wirkte er, der treue Herr, auf seine Weise. Da habe ich auch etwas davon verstanden, was die christliche Elternliebe ist. Dass ich bekehrt worden bin, habe ich nebst Gott meinen lieben Eltern zu verdanken. So kam der Winter vor dem 14. Lebensjahre heran. Die Winterszeit ist auf dem Lande die geeignetste Zeit zum Ausstreuen des göttlichen Samens. In einer Winterwoche fanden allabendliche Versammlungen statt. Der Herr gab ein Aufleben im Dorfe und die Versammlungen waren wohl von den Baptisten veranstaltet worden. Es wurde viel gebetet, auch Frauen beteten, wie es in jenen Kreisen üblich ist. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin froh, dass wir hier auch, dass auch die Frauen beten können. Es flossen auch viele Tränen. Ich saß oder kniete auch darunter und wurde von dem, was ich hörte und sah, so ergriffen, dass auch ich anfing, laut wegen meiner Sünden zu beten. Ich war ja alles in allem unterwiesen und es bedurfte nur, dass ich aus meiner Gleichgültigkeit, die immer wieder über mich hereinkam, heraustrat. Es musste der entscheidende Schritt getan werden. Jetzt tat ich ihn. Unglaublich. Mir hat es so berührt, die Geschichte. Weil da beten die Eltern für ihre Kinder. Kleinen Samen, den sie ausgestreut haben, haben wahrscheinlich die Kinder auch gut geprägt. Und dieser Friedrich, 1873 geboren, der bekehrt sich dann in der Gemeinde. Sensationell, dieser Zusammenhang von Familie und Gemeinde. Übrigens, wie ging es dann weiter, weil wir ja vorher von Vermächtnis und Erbe gesprochen haben. Der Friedrich hatte dann selber auch 6 Kinder. Eins davon war der Kurt Briem, mein Opa. Das ist 1906 geboren. Und der wiederum hat dann eben den Alfred, das ist mein Papa. Und dann später ging daraus dann eben ich hervor und mittlerweile noch ein paar Kinderchen drunter. Und ich will euch das nicht erzählen, weil ich irgendwie meine Familiengeschichte besonders in den Mittelpunkt stellen will, sondern ich will euch das einfach erzählen, weil wir hier daran sehen, was ein einzelner Mensch, wenn er mit Gott lebt, tun kann. Oder was Gott durch ihn tut. Nicht was er tut, sondern was Gott durch ihn tut. Und noch eine zweite Stelle möchte ich euch vorlesen. Als er dann eben 80 war, haben seine Kinder ihn gebeten, Lebensänderungen niederzuschreiben. Ich kann euch das nur empfehlen. Macht das auch, wenn ihr in dem Alter seid. Das ist so wertvoll für die nächste Generation. Und er schreibt dann hier, einer meiner Söhne wünschte, ich möge über meine Erfahrungen etwas einfügen, die ich in meinem Wirken unter den Heiligen gemacht habe. Er meint die Gemeinde. Doch dies liegt mir nicht. Wenn ich mit 80 Jahren noch einen Platz unter ihnen habe, so ist es allein Gottes Gnade. Das, was ich selbst aus den besten Beweggründen heraus getan und geredet habe, ist mit so viel Schwachheit und Mängeln umgeben, dass es sich nicht lohnt, überhaupt etwas darüber zu sagen. Das ist seine Beurteilung seines Lebens. Er sagt, ja, ich habe mich bemüht, ich habe es versucht, aber hey Leute, war nicht viel. Und der Martin hat es, glaube ich, gesagt, bei Prägen und Prägen lassen, es ist häufig nicht viel, was wir zu geben haben, auch wenn wir andere prägen. Oder zumindest meinen wir das. Und er guckt hier auf sein Leben zurück. Er hat dann später noch verschiedene Versammlungen. Der war in Berlin tätig, besucht und hat da auch gepredigt und war da unterwegs und hat erst in der Familie seinen Platz gefunden und später, als die Kinder groß waren, hat er sich in der Gemeinde engagiert. Und sein Fazit ist, viel war es eigentlich nicht, was ich gemacht habe. Aber guckt euch das mal an, was er für ein Vermächtnis hinterlassen hat. Wie er Generationen geprägt hat. Und wie mein Anspruch eigentlich jetzt, wenn ich das lese, dann kann ich mich darauf nicht ausruhen. Ich bin der Nächste in der Generation, der diesen Stab in der Hand hat und der die Aufgabe hat, es weiterzugeben. Und wenn du vielleicht sagst, ja Mensch, ich habe so eine Geschichte ja nicht, ich komme vielleicht aus einem ganz unchristlichen Hintergrund, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Dann hat dich Gott rausgerufen, um diese Geschichte zu starten, um diese Generationen in Zukunft, die da kommen, zu prägen. Der Friedrich hat es nicht gesehen, was sein Leben vielleicht noch macht. Er hat es nicht gesehen, was heute hier in der Chapel stattfindet. Aber er hat es mitgeprägt. Jetzt möchte ich noch schnell auf den zweiten Punkt kommen. Die Gemeinde. Wie ist der Zusammenhang der Gemeinde in der ganzen Geschichte? Ich habe hier links, ihr seht es mit diesen grünen Pfeilen, ihr müsst auch nicht lesen können, Personen aufgeschrieben, die mich unabhängig von meinem Elternhaus geprägt haben. Weil je älter die Kinder werden, desto mehr werden andere Einflüsse natürlich im Leben wichtig. Und ich habe da ein paar Namen, die ganz wesentlich für mich persönlich in meiner Jugendzeit dazu beigetragen haben, dass ich am Glauben dran geblieben bin. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob du Kinder hast, ob du keine Kinder hast, ob du jung bist oder ob du alt bist. Ich habe hier alles zusammengeschrieben. Hier war jemand dabei, es war ein kinderloses Ehepaar. Die haben mich mega geprägt. Es ist auch jemand dabei, der Abraham Rösch, der mit seinen 75 und mittlerweile, glaube ich, deutlich über 80 Jahren einen ganz entscheidenden Beitrag zu meiner geistigen Entwicklung geleistet hat. Es war auf Freizeiten und er hat da gepredigt und ich fand das so krass. Also es ist nicht so, wenn du alt bist und du sagst, Mensch, was kann ich den Kindern noch geben? Überhaupt nicht. Der hat mit uns gebetet, der hat uns damit reingenommen. Und viele andere Personen. Ich erinnere mich auch an jemanden, der war ganz unscheinbar. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, der Christoph. Ist mir heute Morgen noch eingefallen. Wir waren immer wieder auf regelmäßigen Freizeiten des Württembergischen Brüderverbunds damals noch. Und der Christoph war mega unscheinbar. Das war einfach ein Mann, Single, ganz alleinstehend, sehr ruhig, nicht extrovertiert, eigentlich unauffällig. Wisst ihr, was der gemacht hat? Jeden Morgen auf der Freizeit hat er seine Trompete oder so ein Horn, was er hatte, genommen, um 6 Uhr aufgestanden, ist so auf so einen Berg hochgelaufen, wo so eine kleine Höhle war und hat morgens einfach so ein geistiges Lied gespielt und damit das halbe Dorf aufgeweckt. Ich glaube, meine Frau hat heute Morgen gesagt, hat sich da nicht jemand beschwert? Ich weiß es nicht, vielleicht schon. Aber ich fand das so cool. Der hat da so treu seinen Dienst gemacht und es hat mich mega inspiriert. Das war jemand, der weiß das wahrscheinlich gar nicht. Der weiß es nicht, dass er in meinem Leben was gemacht hat. Ja. Aber so ist es deshalb wichtig, und das führt mich zum zweiten Punkt, dass wenn wir in der Gemeinde auch jetzt in dieser Together-Reihe sind und uns überlegen, welchen Anteil haben wir gemeinsam daran, dann ist der Anteil sehr groß. Ganz egal, ob du jung oder alt bist und auch egal, in welcher Lebenssituation du bist. Und ich habe auch hier ein paar Punkte aufgeschrieben, habe ich überlegt, was sind das bei der Gemeinde für Punkte? Und aus meiner Sicht sind es ganz ähnliche und gleiche Punkte, wie wir sie vorher auch schon hatten. Lebe deine Überzeugungen da, wo du stehst. Übe Einfluss aus. Baue eine Beziehung auf. Ich meine, insbesondere die Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit können da ein Lied von singen, wie wichtig das ist, dass wir unsere Kids kennen, dass die Kinder gern zu uns kommen, dass sie sagen, ja, das ist ein Vorbild, dem will ich nachfolgen, der darf einen Einfluss auf mein Leben haben. Zeit investieren. Die Dinge nicht dem Zufall überlassen. Ich zeige euch nachher noch, komme ich noch auf ein Organigramm, wie die Kinderarbeit und die Jugendarbeit gerade aussieht in der Chapel. Daran seht ihr, dass das auch in der Gemeinde nicht dem Zufall überlassen wird und dass wir da tolle Leute haben, die das machen. Prioritäten setzen, Gottes Taten groß machen. Ich glaube, auch ein großer Teil, auch im Gottesdienst, sollte dem, auch im Worship, sollte dem Rechnung tragen, dass wir Gottes Taten groß machen, ihn anbeten und die Kinder richtig Lust drauf kriegen, so einem coolen und großen Gott zu dienen, der das Leben verändert von uns. Und eben auch prägende Erinnerungen schaffen. Auch das, glaube ich, ist in der Kinder- und Jugendarbeit ein extrem wichtiger Punkt. Ich habe es ja vorher schon gesagt und da habe ich euch auch am Schluss noch ein kleines Video mitgebracht. Ich möchte euch aber jetzt in einem kleinen Exkurs mal mitnehmen, wie die Zahlen hier in der Gemeinde sind. Ihr habt wahrscheinlich das eine oder andere schon mal gehört. Rechnerisch haben wir aktuell 2,8 Kinder pro Familie. Rein rechnerisch, das ist natürlich jetzt Statistik und ich glaube keine Statistik, die du nicht gefälscht hast. Wir haben 100 Familien in der Chapel, 280 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren. Das ist bombenstark. 14 Kindergottesdienstteams. Mit mehr wie 54 Mitarbeitern, ich habe es gestern versucht zu zählen, wahrscheinlich stimmt die Zahl gar nicht, sind wahrscheinlich mehr. Und Silvi, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber in der Kinder- und Jugendarbeit haben wir, glaube ich, auch so um die 13 Teams, je nachdem, wie man das zusammenfasst. Wir haben mega viel in diesem Bereich schon und wir sind da, glaube ich, als Gemeinde echt schon ziemlich cool unterwegs. Das hat mich echt total fasziniert. 100 Familien, 280 Kinder. Und dann habe ich mir überlegt, wie würde das denn auf so einem Organigramm aussehen, also auf so einem Stammbaum-Ding. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist eigentlich ein bisschen falsch. Ich habe es nur nicht auf eine Folie gebracht. Eigentlich müssten, das sind jetzt 100 Familien, die jeweils 2,8 Kinder haben. Deswegen ist das eine Kästchen auch ein bisschen kleiner. Vielleicht hätte ich besser Excel machen sollen. Das heißt, wir haben 100 Familien auf der Horizontalen. Und jetzt überlegt euch mal, also man könnte jetzt mathematisch rangehen und sagen, von diesen 2,8 Kindern machst du Faktor 0,7, weil sich vielleicht ein Teil auch nicht bekehrt. Dann bist du ein bisschen weniger, aber dann gehst du in die nächste Generation und guckst, was dann passiert, dann sieht das Ding schon so aus, das kann man schon fast nicht mehr angucken, weil es eigentlich zu klein ist, aber ihr seht, da kommt nochmal eine weitere Generation dazu. Die gelben Punkte sind sozusagen dann immer die Partner, die von außen reinkommen und wenn die jetzt wiederum ähnlich starke Kinderzahlen hätte, überlegt mal, wie das in zwei oder drei Generationen aussieht und wie sich die Zahlen verdoppeln, dann sprechen wir nicht von 280 Kindern, dann sprechen wir von deutlich über 500 Kindern. Die natürlich nicht alle hier in der Gemeinde bleiben, das ist schon klar, aber die wiederum, wenn wir sie prägen, rausgehen und wieder selber weiter prägen. Was das für ein gigantisches Missionsfeld ist, das kann man sich eigentlich fast gar nicht richtig vorstellen. Das wollte ich euch noch zeigen, so sieht es gerade bei uns aus. Ich will euch eigentlich damit reinnehmen, dass diese, dass das, was wir vorher gesagt haben, dass die, das Prägen, wir sollten das Prägen nicht dem Zufall überlassen. Wir sollten systematisch rangehen. Geht auch nicht darum, dass ihr das alles lesen könnt, sondern mehr, dass ihr einen Eindruck gewinnt, dass hier die Mitarbeiter, die auch da tätig sind und auch in der Leitung tätig sind, auch die Gemeindeleitung, dass die sich Gedanken machen, wie wollen wir die nächste Generation erreichen. Und mein Gebet ist es, dass wir diese Aufgabe weiter ernst nehmen als Gemeinde. Und mein Gebet ist aber auch, dass jeder von euch persönlich den Platz entdeckt, an dem er da steht. Die letzte Woche ging noch eine Mail rum wegen den Gebetspatenschaften für die Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, wo im Prinzip einfach ein Erwachsener sich ein Kind rauspickt und sagt, ja, ich verpflichte mich, für ein Jahr bete ich für dich. Man muss sich vielleicht auch mit dem austauschen. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass wir es letztes Jahr nicht gemacht haben, aber vielleicht dieses Jahr. Ich glaube, das ist eine mega coole Sache, wo wir als Gemeinde, egal ob du mit Kindern was am Hut hast oder nicht, wo wir einfach durch Gebet an der nächsten Generation mitbauen dürfen. Zum Schluss möchte ich euch noch kurz mit reinnehmen in einen kurzen Video, um euch mal zu zeigen, wie sowas auch aussehen kann. Wäre euch sehr verbunden, liebe Technik, wenn ihr den einspielt. Genau. Sehr gut. Hier, Smiley in die Kamera. So, wer hat Lust bekommen, nächstes Jahr dabei zu sein? So, wir hatten so eine coole Zeit und als wir dann abends am Lagerfeuer waren, es schon dunkel war und wir hatten als Thema David gehabt. Ich weiß nicht, Jungs, erinnert ihr euch noch? Ja, gut, sehr gut. Und dann die Geschichte von David und Bathsheba durchgenommen haben, das war echt eine richtig coole Zeit. Ich kann da nur, war einfach auch für uns Mitarbeiter eine coole Zeit. Und abschließend möchte ich mit einem Vers, den der Paulus an den Timotheus schreibt, dem Timotheusbrief. Da heißt es, was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Das möchte ich uns einfach mitgeben, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir den Glauben in die nächste Generation tragen. Egal, an welcher Stelle du dich vielleicht in diesem ganzen Prägungsschema einsortierst, ob du vielleicht schon etwas älter bist und eher eine Mentorenfunktion übernehmen könntest für jemanden oder ob du vielleicht sogar kinderlos bist oder ob du mitten in deiner familiären Aufgabe stehst. Jeder hat da, glaube ich, einen Platz. Und die Kinder, die Mädels und die Jungs, die wollen das, die wollen den Einfluss haben, die strecken sich danach eigentlich aus und das ist, glaube ich, auch für die Eltern sehr wichtig, dass es noch andere gute Einflüsse im Leben der Kinder gibt. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich möchte jetzt einfach Danke sagen, dass du uns diese Botschaft, die gute Botschaft, die wir jetzt auch an Weihnachten hören, auf die wir uns konzentrieren, dass du die uns anvertraust, als Familien, uns persönlich, aber auch als Gemeinde, in der Gesamtheit zusammen. Und ich bitte dich, dass wir gemeinsam als große Gemeinde dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, dieses Missionsfeld nicht aus den Augen verlieren, dass es nicht von uns heißen muss und er ging hin und eigentlich erinnerte sich keiner mehr an ihn, sondern wir wollen ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Und ich bitte dich, dass du uns dazu segnest und dass du uns auch persönlich klar machst, wo du vielleicht unser Leben verändern möchtest, wo du jetzt vielleicht auch unser Leben gesprochen hast, wo du vielleicht auch uns aufgezeigt hast, dass wir was verändern müssen. Lass uns ein guter Einfluss sein, dass einfach dein Licht und deine Liebe durch uns strömen kann. Amen.